Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AT Reloaded, eine Folge zu Klartext Strafrecht Fälle. Und wir schulden Ihnen ja noch einen zweiten Teil zum großen, schwierigen Problem Rücktritt vom Versuch im allgemeinen Teil. Wir, das sind Ingeborg Zerbes und mein jetzt schon vertrauter Kollege Leo Korinek, mit dem ich auch die alte Folge aufgenommen habe.
Hallo.
Und wie immer Sarah Obino an den Reglern.
Hallo bei AT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen jetzt knallhart in den zweiten Teil hinein. Wenn Ihnen die Begriffe beendeter, unbeendeter Versuch, fehlgeschlagener Versuch nicht sagen, bitte drehen Sie jetzt ab, hören Sie die vorige Folge noch einmal, weil auf der Grundlage bauen wir jetzt auf.
Ganz genau. Und wir wiederholen jetzt nicht alles, weil sonst braucht man genauso lang. So, das Problem ist, wir haben die Frage, Rücktritt bei einem mehraktigen oder bei mehraktigen Ausführungshandlungen. Ja? Sind Sie ab Versuch mit einem dieser Akte fehlgeschlagen oder ist ein Rücktritt noch möglich? So, dieses Problem stellt sich nur bei einem Versuchsrücktritt nach § 16 Absatz 1 Fall 1 durch Aufgeben der Ausführung.
Beim unbeendeten Versuch.
Beim unbeendeten
Versuch. Der Täter ist der Meinung, er hat noch nicht alles getan, um den Erfolg herbeizuführen.
Ja.
Er muss noch handeln.
Er muss noch handeln. Und jetzt ist die Frage, wann ist bei einer mehraktigen Begehungsweise der Versuch fehlgeschlagen und nicht mehr durch Aufgeben, selbstbestimmtes Aufgeben des Täters rücktrittsfähig? Und wann ist er noch nicht fehlgeschlagen, sodass ein bloßes Aufhören mit dieser mehraktigen Ausführung genügt? Wichtig ist noch einmal, das kann ich gar nicht oft genug sagen, weil es wird immer wieder verwechselt. Es geht nur um die Interpretation dessen, was heißt die Ausführung aufgeben. Nur der Rücktritt vom unbeendeten Versuch, aber jetzt sozusagen abgebildet in einer mehraktigen Begehungsweise.
Alles, was wir jetzt in dieser Folge besprechen, befindet sich im Graubereich zwischen fehlgeschlagenem Versuch und tatsächlich unbeendetem Versuch, um den noch zurückgetreten werden kann.
Genau das ist es. Also nur das ist ein Close-up sozusagen auf die Ausführung aufgeben versus Fehlschlag. Szenario ist jenes, der Täter erreicht mit einem von mehreren möglichen Mitteln, er setzt ein Mittel ein, gibt seine Versuchshandlung sozusagen mit einem Mittel, hat aber noch weitere Vollendungsmöglichkeiten. Es stehen ihm mehrere Mittel zur Verfügung, die er aber dann doch nicht einsetzt. So, Theorie 1, die werden wir nur kurz machen, weil sie veraltet ist. Wir haben dann zwei andere prominente Theorien. Theorie 1 ist die sogenannte Tatplantheorie. Die Tatplantheorie geht davon aus, welche Mittel hatte der Täter von Anfang an in seinen Tatplan einbezogen. Ja? Hat er nur an ein Mittel gedacht oder von vornherein an mehrere Mittel gedacht? Ja? Also denken Sie, wir machen dann eh noch einen größeren Fall, wo wir sozusagen diese Varianten durchspielen, aber ich nehme es jetzt ein bisschen mit einem Beispiel vorweg. Jemand nimmt einen Baseballschläger, schlägt auf einen anderen ein und hat den Tatplan, ich schlage einmal oder mehrmals zu, egal wie es kommt. Ja? Dann hat er mehrere Tatmittel schon eingeplant. Wenn er nach dem ersten Schlag bemerkt, oh, ich muss noch einmal zuschlagen und die anderen Schläge, die in seinem Tatplan drinnen stecken, ja, nicht tut, dann wäre nach der Tatplantheorie wäre der Versuch durch Aufgeben der Ausführung straffrei. Kein Fehlschlag, weil die anderen von vornherein mitgedachten Tatmittel gerade nicht mehr gesetzt werden. Also die weiteren Schläge, an die er durchaus vorher gedacht hat. Anders, er hat an nur einen Schlag gedacht und nicht, dass er mehrmals denkt sich, ich habe genug Kraft, das Opfer ist geschwächt genug, schlägt einmal zu und merkt, up, jetzt war das zu schwach und hat dann die anderen Schläge gar nicht gedacht. Dann könnte er nach dieser Tatplantheorie nicht zurücktreten, weil sein Tatplan bestand ursprünglich in einem einzigen Schlag und dieser Tatplan ist nun mal fehlgeschlagen. Und von dieser Tatplan, einmal zuzuschlagen, geht nicht auf, Fehlschlag, kein Rücktritt durch, Aus, durch Aufgeben oder durch Verzicht auf die weiteren Schläge.
Sie sehen da natürlich das, direkt das Problem, dieser extreme Fokus auf den Plan vorher. Da ist nämlich der Täter, der einplant, naja, vielleicht schlage ich auch mehrmals zu, der ist viel besser gestellt als der Täter, der sich überlegt, ich schlage nur einmal zu. Weil der Täter, der nur einmal zuschlägt, kann nicht mehr zurücktreten. Der, der eingeplant hat, mehrfach zuzuschlagen, kann nach dem ersten Schlag noch zurücktreten, weil er mehrere eingeplant hat. Also es ist auch eine Theorie, die wird kaum noch in der Lehre vertreten und ist eher der Vollständigkeit halber jetzt noch drin.
Ist also evident, dass diese Theorie bevorzugt den Täter, der nicht mehrere raffiniertere, weitere Schläge plant. Ja? Also eigentlich den raffinierteren Täter würde diese Theorie bevorzugen. Und deswegen ist man davon abgekommen und jetzt kommen wir zu den zwei ganz zentralen anderen Theorien. Die eine davon vertritt auch noch immer die Judikatur und deswegen ist sie auch prägnant und die Lehre setzt hier einige Argumente dagegen.
Genau, nämlich ist das, fangen wir an mit der Linie der Judikatur vom OGH, die sogenannte Einzelakt-Theorie. Da wird quasi das mehraktige Delikt in seine Einzelteile zerlegt und die werden sich einzeln angeschaut.
Einzelakt-Theorie, das ist diejenige Theorie, die in der Judikatur verankert ist. Die klingt am Anfang ähnlich wie diese Tatplantheorie, ist aber doch was anders. Die erfasst die Täter, je nachdem, was sie für einen Vorsatz hatten bei ihrem ersten Akt, beim ersten Schlag. Nehmen wir das mit dem Baseballschläger wieder als Beispiel. Jemand nimmt, was wahrscheinlich ist, dass das so ist eigentlich ein solcher Fall, ja? Jemand hält beim ersten Schlag ernstlich für möglich und findet sich damit ab, dass dieser Schlag gelingt, dann ist dieser Schlag bereits ein Versuch. Er hat den gesamten, stimmt ja auch, formal stimmt das ja. Er hat den Tatentschluss, hält ernstlich für möglich und findet sich damit ab und betätigt den Tatentschluss. Das ist der Charakter des Versuchs. Und ich sage, jeder dieser Schläge ist ein neuer Versuch. Das heißt, wenn er nach dem ersten Schlag, bei dem er ernstlich für möglich gehalten hat und sich damit abgefunden hat, dass er bereits tödlich ist, erkennt, hoppla, das ist nicht so. Ja, und dann weiter zuschlägt, dann begeht er mit dem zweiten Zuschlag einen zweiten Versuch. Also es wird jede einzelne Schlag sozusagen wird als bei jeder einzelne Schlag mit dem Vorsatz ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden, das Opfer zu töten, ist ein eigener Versuch. Und jeder einzelne Schlag, der eben dann nicht zum Erfolg führt, weil er eben nicht tödlich ist, ist ein fehlgeschlagener Versuch, weil dieser Schlag eben nicht den gewünschten oder diesen ernstlich für möglich gehaltenen vorsätzlichen Erfolg gebracht hat. Also man zerlegt ein Gesamt, mehrere Schläge zerlegt man lauter Einzelschläge. Ein Schlag, ein Versuch, nächster Schlag, zweiter Versuch. Das heißt, nach dem ersten Versuch, der ist fehlgeschlagen, weil nach dem ersten Versuch ist er noch nicht tot. Und er ist fehlgeschlagen, weil man nach diesem Vorsatz, weil dieser Vorsatz eben nicht zur Vollendung gelangt ist. Und das Aufhören ist in dieser Einzelaktstheorie eben gerade nicht verdienstlich, weil der erste Versuch nun mal fehlgeschlagen ist.
Da müssen Sie jetzt vorstellen, da stehen zwei ziemlich konkurrierende Ideen gegeneinander. Nämlich, wir haben schon angesprochen, das ist die Theorie, die bis heute in der Judikatur vertreten wird. Dass man sagt, und das ist ja auch irgendwo verständlich, dass man sagt, der Täter hat diesen Tötungsvorsatz gehabt und gehandelt. Es gibt ein Strafbedürfnis für diesen Täter, aus Sicht der Judikatur. Jetzt könnte man aber auch sagen, die Meinung, die dagegen steht, ist, dass der Täter keinen Anreiz mehr hat, zurückzutreten. Das heißt, der Täter, der mit dem ersten Schlag sein Opfer nicht getötet hat, der ist nach Linie der Judikatur, hat ja diese, das nennt man die Lehre der goldenen Brücke, zurück in die Straflosigkeit, der hat keinen Anreiz mehr dafür, dass er nicht weitermacht.
Genau, es ist sogar ein Anreiz eigentlich, das lieber gleich zu töten, wie du mir mal im Vorgespräch gesagt hast.
Genau, weil es dann keine Zeugen mehr gibt, ja.
Also es ist dann sogar vernünftiger zu töten, ja. Es ist schon rein formal, ist das völlig in Ordnung, das Gesetz angewendet, ja. Das ist kein rechtliche Fälle in dem Sinn, dass irgendwie der Wortlaut verbogen ist. Nein, es ist eine Ausführungshandlung mit Tatentschluss, nämlich Vorsatz getragen. Und diese Ausführungshandlung, ja, mit der kommt er nimmer zum Ziel. Ja? Das heißt, diesen Vorsatz hat er erfolglos, ist gleich fehlgeschlagen, betätigt. So, aber Nachteil ist eben, dass diese goldene Brücke, dass er eigentlich einen Anreiz kriegt, sogar weiterzuhandeln. Wenn es jetzt um Tötungsdelikte geht, ist das Problem natürlich besonders verschärft. Dass er sagt, okay, ist nicht gelungen, aber und er kann sozusagen gar nicht. Und wenn er noch so Mitleid hat mit dem Opfer oder das Ganze bereut, es ist vernünftiger, weiter zuzuschlagen, weil strafbar hat er sich eben durch diesen in einen einzelnen Akt zerlegten Versuch bereits gemacht, weil das bereits als Fehlschlag gewertet wird. So, und genau darum setzt ein großer Teil der Lehre die sogenannte Tateinheitslehre entgegen. Danach wird auf die Gesamtsituation geschaut und man überlegt, was heißt eigentlich Tatausführung? Heißt die einzelne Körperbewegung, die einzelne Aktion, oder ist es nicht vielmehr eine Tatsituation, eine Lebenssituation als solches? Ist nicht mehreres Schlagen mit Tötungsvorsatz in einem Vorgang, in einer Handlungssituation, ist das nicht eine einheitliche Ausführung, die, solange sie nicht zum Erfolg führt oder solange es nicht unmöglich geworden ist, weiterzuhandeln, im Sinn von Fehlschlag, ist das nicht eine ganze Ausführung, aus der man noch zurücktreten kann, indem er sagt, stopp, ich höre jetzt auf, weiterzuhandeln, auch wenn ich nicht zum Erfolg gekommen bin.
Ist da natürlich, stellen sich schon wieder gewisse Abgrenzungsfragen, wie groß sieht man jetzt die einheitliche Tatausführung, wo zieht man die Grenze, was gehört nicht mehr dazu? Sonst könnte man auch in Extreme kommen, wo mehrfacher Ortswechsel ist, viele Tatmittel wechseln und trotzdem, nur weil das letzte aufgegeben wird, die drei vorher trotzdem straflos werden. Das ist das andere Extrem, in das man die Tateinheitstheorie ein bisschen führen kann. Deswegen wird grundsätzlich bei der Tateinheitstheorie vertreten, dass wenn andere Mittel zur Verfügung stehen, das schon auch in der gleichen Situation passieren muss und dieses andere Mittel keine viel schlechtere Möglichkeit hat, den Erfolg herbeizuführen. Also wenn wir uns zum Beispiel denken, jemand hat eine Schrotflinte, trifft damit nicht zweimal und geht dann mit seinen Fäusten auf das Opfer los, da haben wir eine viel schlechtere Chance.
Bei dieser Tateinheitstheorie, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil es einen fließenden Übergang gibt. Und auch das zuletzt erwähnte Beispiel mit dem, man hat erst eine Schrotflinte, die funktioniert nicht, man trifft nicht und geht dann mit Hand auf das Opfer los, was natürlich eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit hat, was die Tötung des Opfers betrifft. Es geht darum, gibt es eine Handlungszäsur? Ja? Gibt es eine Zäsur durch einen Ortswechsel, durch nicht hier und jetzt zur Verfügung stehende Waffen, sondern solche, die man sich erst besorgen muss. Also man geht raus, ein paar Räume weiter und holt sich ein Messer. Ja? Nachdem erwürgt werden kann das Opfer nicht, man hat gemerkt, man kommt damit nicht zum Ziel. Also rennt man durchs Haus in die Küche, holt sich ein Messer. Dann ist es eine Zäsur. Also darauf kommt es an und das ist natürlich bis gewisserweise ein fließender Übergang, was ist noch ein Lebenssachverhalt und was hat diesem Täter die Zäsur verpasst. Und deswegen auch dieses Beispiel oder diese Idee, mit dem das Mittel wechseln, das jetzt eine ganz geringere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Auch das ist eine Zäsur im einheitlichen Lebensvorgang. Ja? Und es gibt den absurden Fall, ich glaube, den habe ich einmal in Deutschland gelesen, ich bin mir aber jetzt gar nicht mehr so sicher, das ist auch gar nicht so wichtig, da hat jemand versucht, seine Frau zu erwürgen. Die hat sich nicht erwürgen lassen. Also er hat das nicht zusammengebracht, weil sie sich kräftig gewehrt hat. Dann wollte sie erschlagen, ist ihr nachgerannt mit einem Schläger, hat gemerkt, es funktioniert das Erschlagen nicht. Ja? Und dann hat er sie mit Benzin übergossen und wollte sie anzünden und vor dem Anzünden hat er Abstand genommen. Ja? Und da, also aus meiner Sicht der Dinge, aus der Sicht unserer österreichischen Lehre, ist es jedenfalls so, dass da die Zäsur vollbracht worden wäre. Ja? Dass wenn der Ortswechsel vorhanden ist, ganz andere Waffen oder ganz andere Tatmittel herbeigeschafft werden müssen. Man muss jetzt einen Benzinkanister finden, damit man sozusagen erst ist man gerannt mit einem Baseballschläger, dann geht man in die Garage, holt Benzin, oder schleppt die Dame in die Garage und übergießt sie dort mit Benzin. Ich weiß keine Details, die sind auch jetzt gar nicht so wichtig. Aber irgendwann wird man wohl sagen, wenn sich die Situation dermaßen eklatant verändert, ja, dann ist dieser einheitliche Lebensvorgang durchbrochen. Dann ist die Ausführung unterbrochen und die Ausführung ist nicht zum Ziel gekommen und es wird eine neue Ausführungshandlung gesetzt. Ja, man hat sozusagen ab der Zäsur hätte man dann einen neuen Versuch und der andere ist fehlgeschlagen.
Aber ich würde sagen, besprechen wir vielleicht einfach im Fall durch, weil ich glaube, im Fall haben wir genau so einen Graubereich, wo Zäsur sein könnte oder auch nicht.
Genau, also jetzt in der letzten Folge, die können, so, hören Sie vielleicht, wenn Sie sie schon vergessen haben, hören Sie vielleicht noch einmal rein in die Start, in die Basisfolge sozusagen vom, zum Rücktritt vom Versuch. Jetzt haben wir diese Täterin Melinda in der Rache ihres Ex-Freunds. Ja? Melinda möchte auf Nummer sicher gehen. Sie nimmt jetzt eine Pistole mit 2 Patronen mit. Mindestens 2 Patronen. Und bemerkt gar nicht, dass sie in der Jackentasche auch noch ein Messer hat. Ja? Und geht jetzt auf den Weg. Sie wartet, das hat sie einfach in der Jackentasche. Ja? Also sie nimmt ganz bewusst eine Waffe mit 2 Patronen da drinnen und dazu hat sie ein recht scharfes Messer in der Tasche, aber an das sie gar nicht denkt. Sie wartet also vor Egons Haus in Position und als Egon dann eintrifft, schießt sie auf diesen Egon, wobei sie ihn verfehlt. Sie schießt noch einmal, verfehlt ihn aber wieder und dann bemerkt sie, dass sie in der Jackentasche ein Messer hat, überlegt auch kurz, dieses zu verwenden, entscheidet sich aber dagegen, ist von Mitleid befallen und oder von Angst auch, ja, von, es ist ja irgendwie eine Stresssituation, ja, wirft die, ihre Idee weg und rennt davon. Ja. Und jetzt machen wir alle diese drei, wir machen der Vollständigkeit halber auch die Tatplantheorie, also mit der wir angefangen hat, dann nach der Einzelaktstheorie und dann nach der Tateinheitslehre. Es ist ein unbeendeter Versuch. Wir sind nur beim unbeendeten Versuch, um das noch einmal zu sagen. Und sie hat nach den beiden Schüssen jedenfalls gesehen, so kommt sie auch nicht in eine Vollendung. Ja? Die beiden Schüsse hat sie gesetzt und sie sieht, noch nicht alles getan zu haben, um den Erfolg, die Tötung herbeizuführen. Die sind ja daneben gegangen. Die beiden Schüsse sind daneben gegangen. So, jetzt nach Tatplantheorie.
Jetzt nach Tarnplantheorie, das Messer hat sie ja nicht eingeplant. Das Messer hat sie unabsichtlich mitgehabt, sie hat diese 2 Schuss eingeplant. Das heißt, sobald diese 2 Schuss geschossen sind, erfolglos, muss man dazu sagen, ist nach Tarnplantheorie der Plan fertig.
Und der Versuch fehlgeschlagen.
Weil es eben nur darauf ankommt, nach Tarnplantheorie, was sie vorher geplant hat, ist nicht aufgegangen, was in der Situation weiter passiert, ist nach dieser Theorie egal, es ist fehlgeschlagen und sie ist strafbar.
Gut. Oder nicht gut eigentlich, ja, da sieht man schon, dass es nicht ganz stimmt. Sie wäre ja um nichts besser, um nichts weniger kriminell, ja, wenn sie das von vornherein geplant hätte. Darauf kommt es an, ob sie straflos oder straffrei ist von einem Mordversuch mit einer Strafdrohung bis zu lebenslang. Man merkt bei diesem Fall, es ist wertungsmäßig nicht wirklich gut vertretbar, warum sie einen Nachteil dadurch haben soll, dass sie an das Messer von vornherein nicht gedacht hat. Einzelaktstheorie? Die Theorie der Judikatur.
Einzelaktstheorie ist, sie feuert den ersten Schuss ab, ist nach Einzelaktstheorie schon ein Akt, ist schon mit Tötungsvorsatz, ist schon strafbar.
Ist strafbar, weil fehlgeschlagen.
Feuert trotzdem noch den zweiten Schuss ab, auch der wieder der zweite Schuss für sich, mit Tötungsvorsatz, auch fehlgeschlagen, wieder eine Strafbarkeit.
Ja, also sie hat 2 unabhängige Versuche hintereinander. Wichtig ist, dass jeder dieser Schüsse mit bereits Tötungsvorsatz abgegeben wurde, heißt ernstlich für möglich erhalten und sich damit abgefunden, dass sie trifft. Das ist die Voraussetzung, sonst wäre es überhaupt kein Versuch, wenn sie das nicht ernstlich für möglich halten würde und sich damit abfinden. So, und jetzt nach der Tateinheitslehre. Im Zuge dieses gesamten Geschehens hat die Melinda hier und jetzt noch weitere Möglichkeiten, die Tat zu vollenden. Nämlich erst 1 Schuss, 2. Schuss, Messer. Ja? Sie hat hier und jetzt in einem Lebensvorgang, auch weil sie das Messer ja bei sich hat und sich das nicht erst besorgen muss und keine Zäsur stattfindet. Sie schießt 2-mal, noch immer ist sie in einer Ausführungshandlung. Ausführungshandlung bezieht sich auf den gesamten...
Auf die Situation.
Auf die Tatsituation, ganz genau. Und sie verzichtet sozusagen auf dieses Weiterhandeln in einem unbeendeten, noch nicht fehlgeschlagenen Versuch.
Tritt da in dem Fall freiwillig zurück. Wir haben gehört, sie bekommt Mitleid. Mitleid aus sich selber heraus ist ein autonomes Motiv. Das ist ein freiwilliger Rücktritt. Jetzt finde ich die Frage spannend. Wir haben jetzt im Beispiel ein Messer. Messer ist auf jeden Fall eine ganz gute Erfolgswahrscheinlichkeit, diesen Tötungsvorsatz noch umzusetzen. Wie wäre das jetzt nach Tateinheitstheorie, wenn sie in der Situation kein Messer dabei hätte?
Und sich irgendwas beschaffen müsste, zum Beispiel aber einen Stein zu werfen.
Oder auf ihre Fäuste angewiesen wäre.
Dann würde man wahrscheinlich sagen können, da ist jetzt eine Zäsur. Ja? Wo sie sozusagen um Tat um die Tat ganz anders kämpfen müsste, um die Vollendung ganz anders kämpfen müsste als Messer und Waffe. Das ist ja noch einmal vergleichbar. Aber Sie sehen, wir sind da in fließenden Übergängen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber das hängt von der Argumentation ab. Das ist nun mal ein Teil unserer Sprache, dass es Graubereiche gibt und irgendwann einmal gibt es mehr Argumente, um zu sagen, das ist bereits eine Zäsur. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man sozusagen diesen Lebensfluss, diesen Fluss der Situation noch wahrnehmen, als auch wenn das Tatmittel geändert wird, aber kein Abbruch der einen Lebenssituation oder Beginn einer anderen. Ja? Und damit ist sie hier eben strafbefreiend und auch freiwillig zurückgetreten. Die Motive müssen nicht moralisch hochstehend sein. Es genügt, wenn sie autonom sind. Ja, das ist aber völlig klar und das gilt auch hier.
Und vielleicht noch wichtig, da gibt es jetzt für die Fallprüfung nicht die eine richtige Lösung. Sie haben es gehört, wir sprechen ja die ganze Zeit Theorien durch. Da ist sich die Judikatur und die Lehre nicht einig. Also da müssen Sie ganz sicher nicht auf die finale Lösung kommen.
Ja, es ist wichtig, dass Sie argumentieren. Und dass Sie, wenn man jetzt an eine Prüfungssituation denkt, wir denken jetzt gar nicht an die Prüfungssituation, sondern eigentlich an den schönen Gegenstand Strafrecht. Ja? Aber für eine Prüfungssituation sollten Sie einfach argumentieren können. Ja, und nicht, da gibt es nicht das nur eine oder das nur andere. Sie müssen den Streitstand darstellen können. Das ist es eigentlich. Den müssen Sie erwähnen können und ein bisschen sozusagen mit diesen Argumenten hantieren können. Ja? Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber was sich relativ kurz und bündig darstellen lässt, ist der Rücktritt, wenn mehrere Täterinnen und Täter beteiligt sind. Ja? Also wir haben mehrere unmittelbare Täter, also oder mindestens zwei unmittelbare Täter als Mittäter oder wir haben Bestimmungstäter, unmittelbarer Täter, Beitragstäter. Wie ist es, wenn mehrere an einem Tatgeschehen beteiligt sind?
Das ist jetzt der eine Fall des Paragraphen 16, den wir noch nicht angesprochen haben, nämlich 16 Absatz 1 Fall 2, wenn mehrere Beteiligte dabei sind.
Genau. Da ist es natürlich so, wenn Rücktritt ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Ja? Wenn mehrere beteiligt sind und eine Person zurücktritt, dann kommt das natürlich nur dieser Person zugute. Ja? Das ist einmal das eine. Es genügt aber, wenn ich mehrere, also wenn ich die Gefahr dadurch erhöht habe, dass ich mich mit mehreren Beteiligten zusammentue. Das ist jetzt einmal nur der Hintergrund dieses Gedankens, der dann im Paragraph 16 Absatz 2 zum Ausdruck kommt. Wenn ich mich mit mehreren zusammentue, dann ist das Risiko, dass ein Erfolg eintritt, natürlich hoch. Es liegt nicht nur in meiner Hand. Das heißt, nur selber meinen Beitrag zurücknehmen, genügt natürlich nicht. Und deswegen heißt es in § 16 Absatz 2, man muss die Ausführung der anderen verhindern. Wenn man sich selber mit einem Beitrag oder mit einer Bestimmung eingemengt hat, sozusagen, dann genügt es nicht, einfach nicht mehr weiterzuhandeln, sondern man muss dann verhindern, dass die anderen dies leisten, verhindern der Ausführung. Oder aber, wenn die Ausführung schon getätigt haben, also der unmittelbare Täter, ich bin Bestimmungstäter beispielsweise, dann kann ich natürlich wie immer auch den Erfolg abwenden nach § 16 Absatz 1 Fall 3. Rücktritt durch Abwenden des Erfolges. Das geht immer. Aber ich kann das Aufgeben der Ausführung, also meiner beitragenden oder bestimmenden Ausführung, genügt nicht, sondern ich muss die Ausführung der anderen verhindern. Das ist das Pendant zu der Ausführung aufgeben. Das ist klar, weil man, wie gesagt, das Risiko durch den Zusammenschluss mehrerer hat man erhöht und deswegen selber aufhören und die anderen dann tun lassen, genügt einfach nicht für den Rücktritt. Verhindern der Ausführung oder tatsächliches Abwenden des Erfolges, wenn diese Ausführungsverhinderung nicht gelingt oder nicht unternommen wird. Und da gibt es natürlich auch noch die Variante, wenn die Ausführung sowieso unterbliebe oder der Erfolg sowieso nicht eindrehen würde, dann haben wir auch wieder dieses freiwillige und ernstliche Bemühen um die Ausführungsverhinderung oder um die Erfolgsabwendung.
Dann haben wir noch einen Sonderfall, nämlich den Beitragstäter. Für den reicht es nämlich schon aus, wenn er nur seinen Beitrag rückgängig macht. Also wenn er verhindert, dass sein Beitrag einen Beitrag zu dem Versuch leistet, weil Sie wissen, nach § 15 ist der versuchte Beitrag straflos.
Der versuchte Beitrag, Achtung, nicht der Beitrag zum Versuch.
Ganz wichtige, ganz wichtige Abgrenzung. Ja, genau. Versuchter Beitrag ist ein Beitrag, der nur versucht wurde zur Tat und der aber nicht zur Geltung gekommen ist, der nichts damit zu tun hatte, dass die Tat vollendet wurde. Der Beitrag zum Versuch ist der Beitrag zu einer Versuchshandlung, die tatsächlich ins Versuchsstadium gekommen ist, mit und dieser Beitrag eine Rolle gespielt hat.
Genau, ganz genau so ist es. Also wenn ich einen Beitrag bloß versuche, der aber überhaupt nicht zur Geltung kommt im Gesamtgeschehen, bin ich sowieso nicht strafbar, auch wenn die anderen dann agieren ohne meinen Beitrag. Ja, das ist noch ganz wichtig, dass wir das dazu sagen vielleicht.
Dann machen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ein Waffenverkäufer verkauft einem jemanden, der einen Mord begehen will, eine Pistole, hat damit einen Beitrag geleistet, die Waffe beigesteuert und ist jetzt aber okay, nein, er möchte das eigentlich doch nicht. Und es ist ihm zwar egal, ob dieser Mörder vielleicht auf andere Mittel zurückgreift und diesen Mord trotzdem ausführt, aber er holt sich diese Waffe zurück. Er bricht bei dem zu Hause ein, holt sich die Waffe zurück und hat jetzt selber mit diesem Versuch nichts mehr zu tun. Ist daher straflos. Egal, was der eigentliche Täter mit Mordvorsatz noch weiterhin macht. Aber der Waffenverkäufer ist raus.
Ja, und zwar schon nach § 15 Absatz 2.
Genau, schon nach § 15.
Da braucht man also diesen Rücktritt, braucht man gar nicht, weil der Rücktritt hat nur einen Sinn bei einem strafbaren Versuch. Und ein bloßer Beitragsversuch ist eben nicht strafbar. So, Punkt. Wir sind mit diesen Rücktrittsproblemen wir sind mit denen durch. Hat uns Spaß gemacht zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich.
Ich darf mich auch verabschieden und alles Gute für die Prüfung.
Bis bald.
Bis bald.